Bevor wir über Tuberkulose-Migration sprechen, möchte ich einmal kurz über Krankheitswahrnehmung generell sprechen. Und zwar, wenn zum Beispiel ein Kind, eine junge Erwachsene zu uns in die Ordination kommt und mit unklaren Bauchschmerzen immer wieder Durchfällen zu uns kommt, Gewichtsabnahme, dann denkt man schnell mal an den Morbus Crohn zum Beispiel oder die Colitis ulcerosa, die beide eine Inzidenz haben in Österreich von ungefähr 3 auf 100.000 oder 10 auf 100.000, wenn es die Colitis ulcerosa ist. Oder wenn ein erwachsener Patient im richtigen Alter mit neurotypischen neurologischen Erscheinungen kommt oder Parkinson-ähnlichen Symptomen, würde man auch schnell mal zum Neurologen zuweisen und auf die Zuweisung wahrscheinlich Abklärung Parkinson schreiben. Es passiert aber immer wieder, und ich denke, das haben Sie alle schon einmal erlebt, dass egal ob es Erwachsene oder Kinder sind, wenn es um Tuberkulose geht, es manchmal Monate oder sogar 1 bis 2 Jahre dauert, bis man auf die richtige Diagnose kommt. Und das macht es bei Tuberkulose umso schwieriger, weil es sich ja doch um eine Infektionserkrankung handelt und auf dem Weg und in dieser Zeit viele andere Leute angesteckt werden können. Wenn man sich jetzt Wien im Speziellen anschaut, hat man in Wien eine Inzidenz von ungefähr 12 auf 100.000, also nicht so selten, wie man vielleicht denken möchte. Ich werde Ihnen am Anfang ein bisschen was über die Besonderheiten der Tuberkulose im Kindesalter erzählen. Ich denke, da wird der Oberarzt Bogi, mein Nachredner, dann noch einiges erzählen dazu. Und nachher kurz auf das Thema TB-Migration eingehen. Und am Ende, damit Sie auch was von der Praxis haben, noch 4 spannende Fälle, die sich in den letzten 2 Jahren bei uns ereignet haben. Die Besonderheiten im Kindesalter sind, dass sie sehr leicht zu übersehen sind. Sie haben unspezifische Symptome, diese klassische Symptomentrias wie Gewichtsabnahme, Fieber ohne Fokus und Husten länger als 2 Wochen hilft uns nicht immer beim Kind. Sie haben ein unreifes Immunsystem, das heißt auch ein höheres Erkrankungsrisiko, speziell wenn es um die Kinder geht, die kleiner als 5 Jahre sind. Da wird dann der Oberst Bogi noch diese Altersgruppe im Speziellen besprechen, was wir machen, wenn Tuberkulose Kontakt war. Und Kinder neigen dazu, eher eine disseminierte Form zu entwickeln und haben dadurch eine höhere Morbidität und Mortalität. Und so wie auch die erwachsenen Patienten kommen die Kinder mit Tuberkulose meist, nicht immer, aber meist aus eher schwierigen sozialen Bedingungen, weswegen sie dann auch später zu uns zur Vorstellung kommen. Das ist eine nette Folie, die ich gern dazu bringe, von Ben Marais, eine Arbeit von 2006, einem Südafrikaner, der sich angeschaut hat, wie die Verteilung ist, die Erkrankungsverteilung, wenn sich Kinder anstecken, wie häufig sie tatsächlich erkranken. Und man sieht schön, was wir nennen, das Golden Age of Tuberculosis. Und das zeigt schön, dass die Kinder, umso jünger sie sind, wenn sie sich anstecken, erkranken, dann gibt es dieses sogenannte Golden Age, wo dann die Erkrankungshäufigkeit wieder abnimmt, ab dem 6. Lebensjahr. Und dann aus irgendeinem Grund, das ist die Nobelpreisfrage, dann wieder plötzlich ansteigt die Erkrankungswahrscheinlichkeit mit der Pubertät. So aus unserer Erfahrung wissen wir, dass Kinder in der Pubertät, Jugendliche eher zu Infektionen neigen. Aber warum das jetzt genau bei Tuberkulose der Fall ist, wissen wir nicht. Wie schaut das jetzt aus mit Migration? Innerhalb der EU gab es 2015 323.000 neue Tuberkulosefälle und 32.000 Todesfälle. Von denen, jetzt wenn wir den ganzen EU-Raum betrachten, waren 26,8% außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums von der Herkunft. Allerdings muss man aufpassen, weil europäischer Wirtschaftsraum beinhaltet auch Weißrussland, beinhaltet Moldawien, beinhaltet Rumänien, wo auch sehr hohe Tuberkulose-Inzidenzen vorkommen. Und innerhalb der EU, und das macht es so schwierig, im europäischen Raum eine generelle Empfehlung abzugeben, wie man am besten screenen sollte, weil wir erstens unterschiedliche Gesundheitssysteme haben und zweitens ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Wenn wir zum Beispiel Island anschauen, eine sehr kleine Bevölkerung mit kaum oder gar keiner Tuberkulose in der nativen Bevölkerung, sind 100% der Tuberkulosefälle Migranten von außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Wenn man sich dann aber im Vergleich Großbritannien anschaut, sind es nur mehr 69,1%. Also man muss sich immer die genaue Situation des Landes natürlich ansehen. 2016 in Österreich gab es 634 Tuberkulosefälle und 42% waren von außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Wie kommt man jetzt also zu einer perfekten Screening-Methode? Schwierige Frage, es gibt kaum Einigung darüber. Aber im Prinzip ist es schon so, dass man kann jetzt nicht zum Beispiel die WHO-Inzidenzen hernehmen und sagen, alle Hochinzidenzländer, alle Migranten, die aus Hochinzidenzländern kommen, sollten einmal basisgescreent werden. Das zeigt doch diese schwedische Studie sehr schön von Bennett und Eriksson, also jetzt 2017 rausgegeben, aber die haben sich das angeschaut, 2015 während der Flüchtlingskrise, und haben da eine ganze Reihe an Jugendlichen gescreent und sind draufgekommen, dass zum Beispiel von den Somalis, die nach Schweden gekommen sind, 32% zumindest latent infiziert waren. Und das geht doch um ein deutliches über die WHO-Schätzungen hinaus. Und da ist dann die Frage, wie es dazu kommt. Man kann sich ein bisschen das Mycobacterium Tuberculosis vorstellen wie einen Reisebegleiter, der an bestimmten Stationen auf die Reisenden wartet und je nach Umgebung und sozialem Umfeld sich ausbreiten kann. Es liegt meist an sehr schwierigen Fluchtbedingungen, in denen sich die Menschen befinden. Die Leute sind oft Monate bis Jahre auf der Reise, mangelhafte hygienische Zustände, große psychische und körperliche Belastungen. Es gibt oft Missbrauch, Mangelernährung. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass sich vor allem im Sinai-Gebiet oder in den unkontrollierten Gebieten, in Libyen war ja auch jetzt erst vor kurzem ein großer Artikel darüber, sich so richtig ein Entführungsbusiness entwickelt hat, wo die unbegleiteten Minderjährigen oft, weil sie leichte Opfer sind, entführt werden und dann versucht wird, Lösegeld abzupressen von den Heimatdörfern, von den Angehörigen. Und die bleiben dann oft in überfüllten, engen Räumen zusammen, ohne ausreichend Nahrung, bis dann entweder ausreichend Lösegeld gekommen ist oder einfach klar wird, dass die eh nichts zahlen können und dann freigelassen werden. Und man kann sich vorstellen, dass das ein richtiger Brutkasten für Tuberkulose ist. Wenn es jetzt um die Flüchtlingsbewegungen generell geht, gibt es ganz gute Daten vom Robert-Koch-Institut, die gezeigt haben, dass entgegen des Trends, dass die Tuberkulose-Inzidenz generell hinuntergeht, schon mit Beginn der Flüchtlingskrise es einen Anstieg, einen deutlichen der Inzidenz gegeben hat, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, aber generell. Und man kann sich vorstellen, dass wenn es jetzt so viele latent Infizierte gibt, die wir auch in der Flüchtlingskrise, gab es eigentlich kaum ein Land, die auf latente Tuberkulose gescreent haben, wir noch einen weiteren Anstieg in den nächsten Jahren zu erwarten haben. Was sind jetzt die Screening-Ansätze, die unterschiedlichen? Man kann entweder ein symptombasiertes Screening machen, wie gesagt mit der vorher genannten Symptomentrias, die uns aber leider bei Kindern, umso jünger sie sind, eigentlich nicht helfen. Nur als Beispiel, bei unter 3-Jährigen hat diese Trias eine Sensitivität von 52%. Und damit ist die latente Tuberkulose noch gar nicht erfasst. Und wir wissen, dass umso kleiner die Kinder sind, umso eher auch erkranken an der latenten Tuberkulose. Wir können aktiv screenen, das wird derzeit in Österreich so gemacht, ab 5 Jahren. Das heißt, wir machen ein Thoraxröntgen bei jedem Kind oder jedem Migranten, der nach Österreich kommt, und schauen uns an, ob wir was Tuberkulose-typisches sehen. Aber auch da, bei Kindern unter 2 Jahren, lediglich eine 28-prozentige Trefferquote, selbst wenn es eine aktive Tuberkulose ist und selbst wenn es eine Lungentuberkulose ist. Und erst dann, wenn wir uns jenseits der 12-Jährigen befinden und uns die Thoraxröntgen anschauen, erreichen wir langsam eine 78%-Marke. Das heißt, es kann auch nicht Ziel sein, so ein Screening durchzuführen. Eine bessere Variante wäre zum Beispiel zu kombinieren das Thoraxröntgen auf aktive Erkrankung und dann entweder zum selben oder zu einem späteren Zeitpunkt entweder Blut- oder Hauttests zu machen, also den IGRA oder den Mendelmann-Tout, der dann insgesamt, vor allem wenn wir sie zusammen sehen, eine an die 90% Trefferquote erreicht. Und man hat die latente Tuberkulose auch gleich mit erfasst. In Europa gibt es unterschiedliche Screening-Ansätze. Die roten Länder sind die Länder, die auf aktiv und latente Tuberkulose screenen. Und die gelben Länder sind die, die nur für aktive Tuberkulose-Screening. Es gibt wirklich kein einheitliches System und das ist ein großes Anliegen der WHO. Da gab es jetzt ein Meeting vor kurzem in Kopenhagen, wo beschlossen wurde, dass man zumindest versuchen wird, eine einheitliche Screening-Methode zu empfehlen. Aber bis jetzt ist das nicht der Fall und es ist natürlich die Frage, wenn wir uns die unterschiedlichen Gegebenheiten anschauen, zum Beispiel von Rumänien, Österreich, Schweiz, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Interessen, und dann eben doch nicht ganz so einfach auf ein einheitliches Screening zu kommen. Ich habe es jetzt eh schon angesprochen, aber die Wahl der Screening-Methode ist natürlich ganz relevant bei diesem Thema. Das Problem sind eben die unspezifischen Symptome, die Herkunft aus Hochinzidenzländern, aber wie wir schon besprochen haben, selbst wenn sie nicht aus Hochinzidenzländern kommen, wir sehen das oft oder haben das oft gesehen jetzt während der Flüchtlingskrise mit den Syrern, wobei Syrien immer als Niedriginzidenzland eingestuft wurde mit relativ gutem Gesundheitssystem, aber nach dem Kollaps des Gesundheitssystems und der Migration der Leute über Routen, wo sie mit anderen Tuberkulosekranken in Kontakt waren, kann man das eigentlich nicht verwerten, um eine Screening-Methode rein nach Hochinzidenz zu gehen. Und natürlich Krieg, Flucht und Vertreibung sind der perfekte Herd und war es schon immer, um Tuberkulose wieder wachsen zu lassen. Was wäre das Ideal? Das Ideal wäre sicher, und das empfiehlt auch die Deutsche Gesellschaft für Infektionskrankheiten und in Zusammenarbeit mit den Schweizern und österreichischen Kollegen, ein Basisscreening mit Blut- und Hauttest im Rahmen der Erstuntersuchung bei jedem asylsuchenden Kind und anschließend noch Nachkontrollen über die nächsten 2 Jahre. Behandlung von aktiver Erkrankung und latenter Infektion. Und natürlich, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, Sensibilisierungskampagnen und Schulungen für Tuberkulose im speziellen Kindesalter für niedergelassene Kollegen, Notaufnahmeärzte und Kinderärztinnen. So, zu Abschluss möchte ich Ihnen noch ein paar Fälle aus der Praxis näher bringen. Vorstellig war ein 15-jähriger somalischer Patient mit Ödemen und Belastungsdyspnoe, der im Rahmen einer Familienzusammenführung nach Österreich gekommen ist. 3 weitere Geschwister waren schon in Österreich. Und bei der Erstvorstellung zeigte sich mit Bein- und Gesichtsödemen, Belastungsdyspnoe, sehr leisen Herzgeräuschen, sehr leichte Ermüdbarkeit und einer Hepatomegalie. Es wird ein Ultraschall gemacht zum Abdomen, Aszites wird gefunden, die Hepatomegalie noch einmal näher beschrieben. Es wird ein Thoraxröntgen gemacht und ich hoffe, die Qualität des Bildes lässt zu, aber was man schon sieht, sind noduläre Verdichtungen beidseits perihilär. Und im weiteren Verlauf aufgrund des Röntgenbildes wird ein Herzecho gemacht und zeigt eine deutlich verminderte Kontraktion. Es wird dann in einem MR angefertigt und da sieht man schön, abgesehen mal von den doch sehr imposanten Pleuraergüssen, ums Perikard herum die Verkalkungen und es hat sich eine Perikarditis konstriktive vorgestellt. Wir haben dann die Patienten mit Cortison behandelt, einer Vierertherapie und im weiteren Verlauf, nachdem auch mit kardialer symptomatischen Therapie nicht ausreichend eine Besserung gekommen ist des Allgemeinzustands, wurde dann perikardektomiert. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, dann diese Perikarditis konstriktiver langfristig zu behandeln, die doch eine sehr hohe Letalität aufweist, wenn man das nicht so macht. Und wenn man das nur fenestriert, kommt es immer wieder zu einer Konstriktion dieser Verkalkungsherde. Anhand des Beispiels wird doch nochmal relevant, wie wichtig es wäre, so ein Screening auf latente Tuberkulose zu machen. Es hat sich dann herausgestellt in der Umgebungsuntersuchung, dass es noch einen 18-jährigen Burschen gab, der aktive Tuberkulose hatte in der Familie, dann ein weiteres Geschwisterkind, das nichts hatte, das wurde dann allerdings, weil es in der Risikogruppe ist, mit INH prophylaktisch therapiert und das dritte Geschwisterkind war latent infiziert mit Tuberkulose. Das heißt, wenn wir diesen Patienten nicht gefunden hätten, hätten wir wahrscheinlich noch Monate gebraucht, bis wir auf die anderen Patienten draufgekommen wären. Der nächste Fall ist ein Psoriasis-Patient, ein österreichischer Bub mit Eltern, die ursprünglich aus Mazedonien stammen. Bub ist aber hier aufgewachsen und in die Schule gegangen. Fährt immer wieder einmal im Jahr nach Mazedonien, aber Mazedonien ist auch kein Hochinzidenzland, so ca. 18 auf 100.000 Inzidenz. Und präsentiert sich mit seit 2 Monaten Gewichtsverlust, 12 Kilo insgesamt, also doch sehr, sehr deutlich. Immer wieder rezidivierenden Bauchschmerzen und seit einer Woche, und das ist dann der Vorstellungsgrund, sehr hohem Fieber, ohne Fokus, Abdominalgien, Kopfschmerzen und Schwindel und Husten. Es wird eine Anamnese gemacht, wo rauskommt, dass unser Patient schon seit ca. einem Jahr Adalimumab, einen TNF-Alpha-Blocker, nimmt, weil seine Psoriasis so schlecht zu behandeln war mit der Standardtherapie. Und blöderweise wurde zwar empfohlen, ein Tuberkulose-Screening durchzuführen, es ist dann aber nie passiert oder nicht kontrolliert worden, bevor dann der TNF-Alpha-Blocker gegeben wurde. Und wenn man sich das Thoraxröntgen ansieht, sieht man dann schon deutlich in der ganzen Lunge diese linsengroßen Herde, die für eine Miliartuberkulose sprechen. Und wenn Sie sich jetzt erinnern, unser Patient hat ja angegeben, dass er auch Kopfschmerzen hat seit geraumer Zeit. Und egal ob Kopfschmerzen oder nicht, bei einer Miliartuberkulose sollte man immer ein MR vom ZNS auch machen. Und zeigt dann doch die Ursache dieser Kopfschmerzen und dem Schwindel, obwohl zugegebenerweise gar nicht so imposant angegeben vom Patienten selber, dieses Tuberkulom im Cerebellum. Der nächste Patient ist ein Patient mit akuter Appendizitis, kommt in die Notaufnahme, wird appendektomiert und dann ruft der Pathologe an und sagt, das Bild ist irgendwie komisch und er sieht multiple Granulome mit langer Hand schon Riesenzellen, vielen neutrophilen Granulozyten und das schaut nicht aus wie eine typische Appendizitis. Die Kinderärzte machen eine erneute Anamnese, zugegebenermaßen zu Beginn ein bisschen schwierig bei einem Patienten, der kaum Deutsch gesprochen hat, der Patient war aus Afghanistan. Hatte er doch immer wieder rezidivierende Abdominalgien und Durchfälle, war da schon über die letzten Monate in Abklärung auf chronisch entzündliche Darmerkrankung. Hatte Gewichtsverlust von 12 Kilogramm, aber er hustet auch schon seit vielen Monaten. Und dann erst wird zum ersten Mal ein Lungenröntgen durchgeführt. Und ich glaube, da sieht man schon recht eindrucksvoll die Herde auf beiden Seiten mit zusätzlich noch Kavernen. Und im Thorax sieht man schön das Tree in Bud sein, also diesen schönen knospenden Baum, ganz klassisch für Tuberkulose. Der letzte Patient, den ich noch vorstellen möchte, ist ein aktueller Patient. Also muss ich noch die Auflösung dann schuldig bleiben, aber zumindest die ersten Details sind klar. Es ist ein 9-jähriger Patient mit rezidivierenden Augenentzündungen, die in den letzten 2 Jahren immer wieder 1-2 Monate therapieresistent vorgekommen sind. Präsentiert sich ungefähr, also wirklich das ganze Auge ist durchgehend gerötet. Es wurde dann im Rahmen der Uveitis-Abklärung von der Augenklinik ein Quantiferon auch gemacht, das sich positiv gezeigt hat. Und im Lungenröntgen Anzeichen einer Hilus-TB, wobei wir da noch abwarten müssen, was das CT, das haben wir erst nächste Woche, dann ergeben wird, aber es war das Bild auch im Augenhintergrund typisch für eine okuläre Tuberkulose. Was man sieht, ich bin selber kein Augenarzt und kann wahrscheinlich detaillierte Fragen jetzt nicht beantworten dazu, aber was man schön sieht, vor allem im oberen Bild, im rechten Auge, die teilweise konfluierenden chorioretinalen Herde, die zum Teil, das sind dann die dunkleren Bereiche, schon pigmentiert sind und das ist ein ganz typisches Bild für entweder Tuberkulose oder Sarkoidose, aber ich denke mit dem positiven Quantiferon ist das schon sehr wahrscheinlich, dass wir da mit Tuberkulose zu tun haben. Wir haben die Familie gescreent und sowohl Vater als auch Mutter sind auch latent Tuberkulose infiziert. Indexpatient suchen wir gerade. Mit dem möchte ich dann eigentlich schließen. Das heißt, wenn wir Patienten haben, wo wir uns wirklich keinen Reim machen können, wenn die Hintergrundgeschichte etwas passt oder auch wenn nicht, zumindest einmal an Tuberkulose denken. Es ist eine Erkrankung, die gibt es nach wie vor. Wir müssen weiterhin daran denken, sie finden und behandeln. Danke.